Ja, ich hoffe, dass ihr nicht jetzt schon auch gehen wollt und mir wenigstens noch zuhört. Auch von mir einen schönen guten Morgen. Wir wollen heute mit der Predigtserie weitermachen. Jesus fragt, danke Martin für die einleitenden Worte. In Johannes 6 finden wir diese Geschichte, wo Jesus diese Frage stellt. Ich finde, die herausforderndste Frage, die wir überliefert haben von Jesus, die wir in der Bibel lesen, als er seinen Jüngern freistellt, ihn zu verlassen. Das möchte ich heute Morgen auch tun, oder wir wollen diese Bibelstelle betrachten. Und ich glaube, dass uns Jesus auch diese herausfordernde Frage stellt, willst du auch gehen? Ist so ein bisschen die Vertrauensfrage. Die Geschichte, in die diese Frage eingebettet ist, die lesen wir über 70 Verse. Eigentlich müssten wir das ganze Kapitel lesen, um zu verstehen, was ist da eigentlich passiert. Ich will es euch erzählen und gleichzeitig ermutigen, den Tag heute zu nutzen, um diese Geschichte einmal selbst zu studieren. Jesus war unterwegs mit seinen Jüngern und eines der bekanntesten Wunder ist passiert, die Speisung der 5000, wie es Luther überschreibt. Ja, 5000 Männer sind satt geworden mit ein paar Broten und ein paar Fischen. Und die Leute sind begeistert. Jesus, wie auf dem Höhepunkt seines Wirkens, die Menschen folgen ihm nach, sie feiern ihn. Wo Jesus hingeht, da sind die Massen. Und Jesus ist am See Genezareth, dieses Wunder ist gerade passiert. Und Jesus und die Jünger wollen irgendwie dem Trubel entfliehen. Die Jünger setzen sich ins Boot, fahren über den See Genezareth, setzen zum anderen Ufer über. Jesus bleibt noch da, kommt hinterher spaziert, aber nicht um den See herum, sondern übers Wasser. Und die Leute wundern sich, wo ist Jesus und wo sind die Jünger hin? Setzen sich am nächsten Tag auch ins Boot und fahren ans andere Seeufer, weil da lag anscheinend ein Boot, das war nicht mehr da, da haben sie eins und eins zusammengezählt, haben sich Boote organisiert und sind diesem Jesus hinterher geschippert und treffen ihn dann auf der anderen Seite auch wieder an. Und Jesus fängt an, ihnen etwas zu erzählen. Sie fragen dann Jesus, wie bist du denn hierher gekommen? Das waren sie ein bisschen stutzig, die Jünger sind weg, Jesus war ja noch da, wie kam jetzt Jesus auf die andere Seite? Und Jesus beantwortet ihnen ihre Frage gar nicht, sondern sagt, ich weiß, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich, Jesus, den Gratisbäcker. Ja, ich habe euch satt gemacht und er wirft ihn direkt an den Kopf und sagt, ihr sucht mich nur, weil ihr wieder ein neues Wunder braucht. Und weil es bei mir umsonst was zu essen gibt. Und dann fangen sie an und Jesus sagt ihnen, dass er das Brot ist vom Himmel und dass er vom Vater geschickt worden ist, dass er vom Vater bevollmächtigt ist. Und sie fragen, was sollen wir denn dann tun? Wie können wir den Willen des Vaters tun? Und Jesus offenbart ihnen immer mehr, wer er ist, aber die Leute verstehen immer weniger. Das gipfelt dann am Ende darin, dass Jesus ihnen sagt, ich bin nicht nur das Brot, das vom Himmel kommt, sondern ihr müsst dieses Brot auch essen. Also wer mein Leib nicht isst und mein Blut nicht trinkt, steht da. Also ihr müsst mein Leib essen und mein Blut trinken, um gerettet zu werden. Und da schlägt es bei den meisten Leuten die Sicherung durch. Die sagen, was erzählt der für ein Schwachsinn? Also das ist ja ungeheuerlich. Wie kann man, das ist doch abartig. Die Leute haben es nicht verstanden. Jesus drängt sie immer mehr ins Unverständnis hinein. Also spannend, wie Jesus auch da vorgeht. Hätte es ihnen ja erklären können. Aber die Leute haben es nicht verstanden. Und in diese Situation, die Jünger waren genauso empört. Sie sind nur nicht gleich abgehauen, aber da steht, was der da redet, das ist eine Zumutung. Ja, da sind wir bei Vers 60 angekommen und ab da wollen wir gemeinsam lesen, Johannes 6, ab Vers 60 bis Vers 71. Empört sagten viele seiner Jünger, was der da redet, ist eine Zumutung. Wie kann man von jemandem verlangen, sich so etwas anzuhören? Jesus war sich bewusst, dass die Jünger über seine Worte empört waren. Daran nehmt ihr Anstoß, fragte er sie. Und was werdet ihr sagen, wenn ihr den Menschensohn in den Himmel zurückkehren seht, dorthin, wo er vorher war? Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch ist zu nichts fähig. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Aber es sind einige unter euch, die glauben nicht. Jesus wusste nämlich von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten, und wusste auch, wer es war, der ihn verraten würde. Er schloss mit den Worten: Aus diesem Grund habe ich zu euch gesagt, niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen. Er kann nur durch das Wirken des Vaters, es kann nur durch das Wirken des Vaters geschehen. Von da an zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr. Da fragte Jesus die 12: Wollt ihr etwa auch weggehen? Herr, zu wem sollen wir gehen? Antwortete Simon Petrus. Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Daraufhin sagte Jesus zu ihnen: Habe ich nicht euch alle 12 erwählt? Und doch ist einer von euch ein Teufel. Er meinte damit Judas, den Sohn von Simon Iskariot. Denn Judas, einer der 12, war es, der ihn später verriet. Jesus stellt hier in dieser Situation, wo alle von ihm weglaufen, diese Frage. Menschlich gesehen ist das ziemlich bescheuert. Wenn du gerade als großer Führer, als gefeierter Mann die Massen um dich geschart hast und einige Leute springen dir ab, dann noch die Frage zu stellen, die treu zu dir stehen, trotzdem noch da sind, ihnen auch noch anzubieten, wollt ihr nicht auch noch gehen? Also ich hätte dann eher eine flammende Rede gehalten und gesagt, nee, ich erkläre euch das alles, ihr müsst nur noch ein bisschen Geduld haben. Jesus macht es ganz anders. Er gibt ihnen die Möglichkeit, hier abzubrechen, nach all dem, was sie mit Jesus erlebt hatten. Und ich will euch heute diese Frage stellen, und darauf zielt auch die Predigt ab. Das gebe ich jetzt am Anfang schon mal bekannt, da könnt ihr gleich mitdenken. Was sind deine Argumente auf die Frage Jesu? Wenn du dir vorstellst, Jesus stellt dir diese Frage, willst du nicht auch gehen? Was sind deine Gegenargumente? Was entgegnest du auf diese Frage? Vielleicht ist dieser Sonntag so ein Tag, wo du dir heute Nachmittag mal Zeit nimmst und mal aufschreibst, was sind eigentlich meine Argumente, bei diesem Jesus zu bleiben? Warum gehe ich nicht weg? Oder warum bin ich nicht weggegangen? Vielleicht auch, als ich Jesus mal nicht verstanden habe oder die Dinge schwierig wurden. Die Antwort von Petrus ist beeindruckend. Er sagt: Wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Und diese zwei Worte, die gehören zusammen: Vertrauen, Glauben und Erkenntnis. Vertrauen und Erkenntnis, das ist die Essenz. Das sind seine Argumente. Er sagt, wir haben nicht einfach nur geglaubt und wir haben auch nicht einfach nur erkannt, sondern das ist eine Symbiose, das greift ineinander. Das eine kann ohne das andere nicht existieren. Du kannst ohne Vertrauen, kannst du viel Kenntnis über Jesus erlangen. Du kannst viel Wissen dir anhäufen über Jesus, aber Erkenntnis geschieht nur durch Vertrauen. Wisst ihr, das erste Mal oder eines der ersten Male, wo dieses Wort benutzt wird, Erkenntnis, in der Bibel, im Alten Testament, das ist, als Adam Eva erkannte. Das bedeutet, sie haben miteinander geschlafen. Erkenntnis ist nicht einfach ein intellektueller Vorgang. Das hat etwas mit Beziehung zu tun, und zwar massiv. Es braucht Vertrauen, um zu erkennen. Und ich glaube auch, dass es das zuerst braucht. Ja? Petrus sagt, wir haben geglaubt und erkannt. Ich glaube, da steckt auch eine gewisse Reihenfolge drin. Der Glaube geht der Erkenntnis voraus. Du brauchst erst Vertrauen, bevor du Jesus wirklich erkennen kannst. Und deshalb glaube ich, dass Erkenntnis dann immer mehr wird in unserem Leben. Wir erkennen dann Jesus immer mehr, wenn wir ihm immer wieder vertrauen. Und ich will dich heute Morgen fragen, wann hast du das letzte Mal wirklich Jesus vertraut? Also wann warst du mal so richtig herausgefordert, diesem Jesus zu vertrauen? Oder haben wir uns unser Leben so zurechtgelegt, dass das gar nicht mehr so notwendig ist, diesem Jesus zu vertrauen? Oder stellt sich diese Frage dir überhaupt noch? Bist du überhaupt noch in der Reichweite Jesu, dass er diese Frage stellen kann? Willst du nicht auch gehen oder hast du ihm nicht längst irgendwie den Rücken gekehrt? Die Jünger und Jesus erleben hier eine Krise. Alle Menschen laufen weg und ich glaube, es ist unverkennbar, dass wir uns auch in einer Krise befinden. Den einen trifft das mehr, den anderen irgendwie weniger. Seit Corona die Welt irgendwie in Schach hält. Und ich glaube, gerade in solchen Zeiten sollten wir uns fragen, warum, was hält mich eigentlich noch bei Jesus? Auf welche Aussagen und Ereignisse greifst du in den Krisen deines Lebens zurück? Auf welche Aussagen und Erlebnisse, die du mit Jesus hattest, greifst du zurück? Bist du wie dieser Petrus, der sagt, hey, ich will dir vertrauen, ich kapiere im Moment überhaupt gar nichts. Ja, Jesus, was du da sagst, das ist abartig. Ja, das kann man sich ja nicht mal anhören. Und er sagt trotzdem, ich will dir vertrauen. Was hält dich bei Jesus in dieser Corona-Krise, wo vielleicht alles das, was so vorgegeben wird, was vielleicht auch Gemeinde bedeutet, gar nicht mehr so erlebbar ist oder lebbar ist? Warum lohnt es sich an Jesus festzuhalten, wo die Welt vielleicht gerade den Bach runtergeht, wenn vielleicht Tradition und gewohnte Muster auch in der Gemeinde wegfallen? Wenn deine Kinder nicht mehr rund um die Uhr von irgendwelchen Gruppen und Einrichtungen betreut werden können, weil das gar nicht so möglich ist? Was ist, wenn du auf einmal selbst für deine geistliche Nahrung zuständig bist? Was ist, wenn die Krise erst der Anfang ist und die Pandemie nicht die Ausnahme bleibt, sondern in Zukunft die Regel wird? Wir wissen nicht, was kommt. Petrus gibt ja hier eine Antwort. Jesus spricht ja zu den 12, steht es hier. Und Petrus in gewohnter Manier brecht nach vorne und er sagt, wir. Also, ich weiß nicht, ob sie Petrus zum Anführer gemacht haben, ja, zum zweiten Mann hinter Jesus oder zum Fürsprecher, zum Klassensprecher für die Jünger, keine Ahnung. Ja. Und er sagt hier, wir haben geglaubt und erkannt. Also an einer Stelle hat er ja schon mal Unrecht mit Judas Iskariot, das sagt Jesus ihm auch. Also es war schon gewagt von diesem Petrus zu sagen, ja, wir glauben alle an dasselbe. Wir haben ja alle dasselbe erlebt. Aber scheinbar war nicht bei jedem Glaube dieselbe Voraussetzung. Was ist, wenn auf einmal kein Petrus da ist, vielleicht auch in deinem Leben? Ich frage mich, was war mit den anderen Jüngern? Haben die sich dann noch geäußert? Haben die dazugestimmt oder einfach geschwiegen und damit zugestimmt? Was ist, wenn es keinen Petrus gibt, der nach vorne brechen und sagen, wir müssen bekennen, wir müssen beten, wir müssen dranbleiben? Wie sieht es dann bei dir aus? Braucht es immer den Pastor, der sonntags ermutigt und sagt, weiter, weiter, weiter? Oder wie sieht es aus in den Krisen? Was ist dein geistlicher Schatz? Wo sagst du, deshalb lohnt es sich, an Jesus dran zu bleiben, wenn keiner vorangeht? Und Petrus leitet diese Worte ja ein mit einem auch sehr spannenden Satz. Ja, wohin sonst sollten wir denn gehen? Also es finde ich auch spannend, einmal darüber nachzudenken, welche Alternativen gibt es denn zu Jesus? Ich weiß nicht, ob du dich schon mal getraut hast, diese Fragen zu stellen. Ich finde es auch spannend bei Leuten, die sich so ihr alternatives Leben suchen. Vielleicht auch Leute, die mal in die Gemeinde gekommen sind und sagen, ich mache das jetzt irgendwie anders. Finde ich manchmal schade, man kommt da so wenig ins Gespräch drüber. Was ist denn deine Alternative zu Jesus? Ich fände es spannend, wenn Leute Lebenskonzepte finden, die irgendwie Glück, Halt, Hoffnung geben, abgesehen von Jesus. Ich frage mich immer, wie machen das andere Leute? Das würde mich wahnsinnig interessieren. Was gibt es denn für eine Alternative? Und Petrus hat das gesagt, für mich gibt es keine. Also wenn ich mir alles andere, was es so gibt, anschaue, dann sage ich, es gibt keine Alternative. Und warum? Weil er geglaubt und erkannt hat. Und ich glaube, genau das braucht es, diesen Glauben zu sagen, Jesus, ich will dir vertrauen. Auch wenn es allem entgegenspricht, was die Gesellschaft so meint, vielleicht was ich im ersten Moment auch so denke. Wir brauchen diese Erlebnisse. Ich glaube, das ist das, wovon Petrus hier spricht. Du kannst viel über Jesus wissen, aber du musst es selbst erleben. Ansonsten hast du irgendwann keine Argumente mehr, bei diesem Jesus zu bleiben. Wenn das nur Dinge sind, die intellektueller Natur sind. Du brauchst diese Erlebnisse. Ein Beispiel von meiner Frau will ich erzählen, habe ich auch gar nicht abgeklärt, aber ich glaube, das ist okay. Hat mir letztens erzählt, ich habe da so eine Frau getroffen, als sie am Spazieren war, und da haben die sich unterhalten und irgendwie war das ein nettes Gespräch. Eine Frau hat sie gar nicht gekannt und da hat sie gesagt, ich habe irgendwie den Eindruck, ich soll dir einen Brief schreiben. Das ist doch total komisch, das ist ja irgendwie übergriffig. Ich schreibe jetzt einer fremden Person, die ich gar nicht kenne, irgendeinen Brief und frage, ob wir uns treffen sollen. Aber hat sie einfach gemacht. Und das ist so ein Punkt, Jesus zu vertrauen, wo du sagst, das ist doch völlig bescheuert. Also schreibst du nicht irgendeiner wildfremden Person irgendeinen Brief. Aber das sind vielleicht so Punkte, wo man sagt, ich habe geglaubt und erkannt. Nur dann kannst du Jesus auch erleben, wenn du mal einen Schritt aufs Wasser machst. Wenn du immer nur im Boot sitzen bleibst, kannst du Jesus nicht erleben. Dann hast du irgendwann keine Argumente mehr. Und wenn du diesen Dingen nachgehst, wo du sagst, irgendwas in mir drin sagt mir, ich soll das jetzt tun. Ich soll zu dieser Person etwas sagen. Ich könnte für diese Person beten. Jetzt nicht im Stillen, sondern jetzt da, gerade wo das Problem angesprochen ist. Und dann vertrauen, was Jesus daraus macht und erkennen, wow, dieser Jesus lebt. Der hat eine Relevanz in meinem Alltag. Wisst ihr, es gibt so viele tolle biblische Wahrheiten. Und ich will uns ermutigen, sie zu erleben, sonst reden wir immer nur vom grünen Tisch, wenn wir von Barmherzigkeit reden, aber sie nicht selbst praktizieren oder erlebt haben. Wisst ihr, beim Klettern ist es so, du musst immer wieder erleben, dass das Seil dich hält. Ja, wenn man klettern geht und nach oben klettert und man fällt ins Seil hinein, dann merkt man, oh wow, das Seil hält mich. Das vergisst du aber nach 3 Wochen wieder. Dann stehst du wieder an der Wand, kletterst wieder hoch und stehst dann da und denkst, oh, wenn ich jetzt stürze, Adrenalinausstoß, und du fällst rein und merkst, das Seil hält. Das musst du immer und immer und immer wieder erleben. Sonst vergisst du es, obwohl du denkst, ja, ich habe das ja schon mal erlebt. Aber du musst immer wieder diesem Seil vertrauen. Letzte Woche habe ich mich mit Lukas Jung getroffen, mit der Keule, den kennen einige von euch. Mit dem habe ich auch eine Geschichte erlebt, die mich immer wieder fasziniert. Ich habe dieses Bild dieses Jungen immer noch vor Augen, wenn ich an dieses Erlebnis denke. Wir waren unterwegs in der Pfalz auf Abenteuertour, das ist schon viele Jahre her, und sind da auf eine Burgruine, und an dieser Burgruine gab es einen Turm, der höchste Punkt, und da konnte man nicht mehr mit herkömmlichen Treppen hin, da musste man so ein bisschen klettern. Und der Lukas Jung, der hat es mit der Höhe nicht so. Auf die Burg hinaufzugehen, das war schon ziemlich herausfordernd. Und wir haben da oben gesessen, sind da alle hochgeklettert, ja, wenn du keine Höhenangst hast, kein Problem, ja, da gehst du da hoch, und alle sind da oben. Und er steht da unten und du merkst, er will da hoch. Und da hat er gesagt, aber ich kann es nicht, ich schaffe es nicht. Und ich werde es nie vergessen, wie er gesagt hat, ich hab Angst und mir fällt das so schwer. Und er ist da hochgeklettert, ich stand ja schon oben und habe gesagt, du schaffst das, du kannst das. Und mit Tränen überströmt klettert er diese 2-3 Meter da hoch. Für unser eins kein Problem, für ihn war das wie der Mount Everest. Und ich werde dieses Gesicht nie vergessen. Ich habe gedacht, dieser Typ, der wollte was erleben, der hat vertraut. Du musst die Erfahrungen mit Jesus selbst machen. Nicht nur die Dinge lesen und sagen, ja, das ist eine tolle biblische Wahrheit. Wenn du es nicht erlebt hast, dann ist diese Wahrheit, dann ist sie nichts wert. Du musst sie erleben. August Hermann Franke, der hat mal einen spannenden Satz gesagt, den habe ich gelesen in seiner Biografie, den habe ich mir aufgeschrieben, weil ich den sehr treffend fand. der hat gesagt, nichts, was ich von meinen Vorfahren, von meiner Kirche übernommen habe, wird mich retten in den Anfechtungen, sondern was mein persönlicher Besitz, mein Eigentum geworden ist. Nicht, was ich von meinen Vorfahren und von meiner Gemeinde übernommen habe, wird mich retten in den Anfechtungen, sondern das, was mein Eigentum, was mein Besitz geworden ist. Was ist dein geistlicher Besitz? Petrus macht es hier deutlich. Mein geistlicher Besitz ist das, was ich mit dir erlebt habe, Jesus. Ich habe geglaubt und erkannt. Das ist mein geistlicher Besitz. Das ist das, von dem August Hermann Franke hier spricht. Nicht einfach das, was ich übernommen habe, das, was man sich erzählt. Das ist alles richtig und gut, aber du musst es dir zu eigen machen. Es gibt keine, du kannst kein Enkelkind sein von ein Sohn sein, weil deine Eltern Christ sind oder Christen waren. Du musst es selbst erleben. Ja, gab früher mal so Aufkleber, da stand, du bist kein Christ, wenn du in die Kirche gehst, einfach so, genauso wenig, wie du zum Big Mac wirst, wenn du in McDonald's gehst. Ja. Also, das ist kein Automatismus. Du musst es zu deinem eigenen machen. Und das wird in der Geschichte vorher auch ganz deutlich, deshalb nochmal die Empfehlung, lest das mal. Jesus sagt zu den Leuten, als sie gesagt haben, wie sollen wir denn Gottes Willen tun? Da sagt er, die Leute sagen, wenn wir glauben sollen, dass du von Gott gesandt bist, dann lass uns ein Wunder sehen, das es uns beweist. Müsst ihr euch mal vorstellen, die haben gerade die Speisung der 5000 erlebt, ja, und sagen, du musst uns jetzt nochmal einen Beweis liefern, dass du der Sohn Gottes bist. Also schon unverschämt, ja. Und haben dann gesagt, wo bleibt dieser Beweis? Damals in der Wüste haben unsere Vorfahren Manna gegessen, wie es ja auch in der Schrift heißt, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Und Jesus sagte, nicht Mose hat ihnen das gegeben, sondern Gott war das. Und sie haben gesagt, ja, unsere Vorfahren, was die da erlebt haben, das wollen wir auch erleben. Das ist 1400 Jahre her gewesen. Und sie sagen, ja, wenn ich das erlebe, dann glaube ich. Ja, also ein krankes Festhalten an dem, was die Väter erlebt haben und nicht selbst zu sehen, sie haben den lebendigen Sohn Gottes vor Augen und raffen es nicht, weil sie nur auf das sehen, was früher passiert ist, was damals war, was damals Wunderbares passiert ist und sehen nicht, dass Jesus, Gott selbst vor ihnen steht. Und wir sehen hier, dass die meisten Menschen, die feiern Jesus, ja, solange es Brot und Heilung gab, Brot und Spiele für das Volk und dann feiern sie ihn. Und ich glaube, dass dieses Materielle, was die Leute hier sich von Jesus wünschen, das ist ja partout nichts Schlechtes, an sich ist nichts Schlechtes, aber es verhindert manchmal, dass wir unsere geistlichen Schatzkammern füllen, so wie das August Hermann Franke beschreibt. Ich muss den Glauben zu meinem persönlichen Besitz, zu meinem Eigentum machen. Davon halten uns manchmal die materiellen Dinge ab, weil wir von Jesus erwarten, dass er uns auch satt macht, dass er uns heilt und alles. Das ist nichts Schlechtes, aber manchmal kann dieser Segen auch Segen aus der vorherigen Generation zum Fluch werden. Ja, vielleicht ist deine Familie mit viel Wohlstand gesegnet und die Person stirbt, die sich das erarbeitet hat, und dann muss es irgendwie aufgeteilt werden. Dann fangen die Probleme an bei den meisten Leuten. Da wird der Segen manchmal zum Fluch und hält uns davon ab, unsere geistlichen Schatzkammern zu füllen. Und dazu will ich uns heute ermutigen, unsere geistlichen Schatzkammern zu füllen. Nicht von Jesus zu erwarten, dass er uns satt macht und heilt. Das kommt auch alles dazu, aber wichtig ist, dass wir Dinge mit Jesus erleben. Und mich würde es wahnsinnig interessieren, wie es in eurer geistlichen Schatzkammer so aussieht. Wie das geistliche Eigentum aussieht, was ihr euch angeeignet habt. Wie sehen die Geschichten aus, die eingeleitet werden mit "Ich habe geglaubt und erkannt"? Was für Geschichten hast du dazu erzählen? Das würde mich wahnsinnig interessieren. Wisst ihr, es gibt einen Effekt, der ist relativ interessant. Das ist, wenn man etwas Neues hat oder wenn der Nachbar was Neues hat, dann will man das auch. Nicht unbedingt, aber es gibt so, ich meine jetzt nicht Neid, ja, so, oh, der hat was, das muss ich unbedingt haben, sondern du siehst was, der andere hat was und denkst, oh, das ist ja praktisch, das ist ja schön, das ist ja selten, und du sagst, oh, das will ich auch. Vielleicht, weil der andere auch begeistert davon erzählt. Deshalb habe ich das hier mitgebracht. Ja, bewusst mal was anderes, also so ein Küchenwerkzeug. Ja, das ist jetzt nicht mein Hauptmetier hier. Aber das, davon bin ich begeistert. Ja, also ich bin kein Koch, wirklich nicht. Aber als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, das ist ja super praktisch. Ich weiß denn, wer von euch das alles daheim hat? Ja, das hat, ich glaube, das war so ein Selbstläufer, das hat sich verbreitet. Ja, vielleicht auch für Männer interessant, irgendwie, weil es wie ein Rasenmäher oder Motorsäge ist. Ja. Aber damit kann man Zwiebeln, alles Mögliche zerkleinern. Ja. Wunderbar. Und du besitzt dieses Ding, hast dir das angeeignet und denkst, das ist ja wunderbar. Du siehst das bei jemand anderem in der Küche und denkst, das brauche ich auch, das ist super praktisch. Und dann erzählst du es dem Nächsten wieder weiter. Ja. Und jeder Zweite hat das Ding in seiner Küche und freut sich darüber, weil das so praktisch ist. Wisst ihr, wenn wir was Neues gekauft haben oder neue Errungenschaft haben oder man leistet sich ein neues Auto oder einen neuen Traktor oder was weiß ich, dann kriegen das die Leute mit. Man erzählt das, man sieht das und ich frage mich manchmal, wenn das bei den materiellen Dingen so ist, warum nicht bei den geistlichen Dingen? Warum wissen wir so wenig über die geistlichen Schätze unserer Brüder und Schwestern? Wir wissen, was der andere für ein Auto hat, wo er sein Haus baut, was er für Steine nimmt, was er gerade Neues zu anziehen gekauft hat und so weiter. Davon erzählt man, aber wir erzählen uns nicht von diesen geistlichen Schätzen, von diesen ich habe geglaubt und erkannt Erlebnissen. Und ich frage mich, braucht es immer eine Kanzel, um davon erzählen zu müssen? Oder braucht es immer einen Hauskreis, in dem man sich treffen muss, um dann von diesen Dingen zu erzählen? Warum gehört es so wenig zu unseren Alltagsgesprächen, wie unsere geistliche Schatzkammer aussieht? Vielleicht, weil sie leer sind, keine Ahnung. Oder ich weiß es nicht. Und wenn wir es schon nicht schaffen, von unseren geistlichen Schätzen bei unseren Geschwistern zu erzählen, wie sollen wir dann Menschen davon erzählen, die Jesus noch gar nicht kennen? Wenn wir das mit unseren Geschwistern nicht üben, dann wird es dir immer schwerfallen, anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Ja, wo sind die Ich habe geglaubt und gekannt Geschichten in deinem Leben? Wo hast du Jesus vertraut und etwas mit ihm erlebt? Es gibt immer wieder Menschen, die fragen, warum erlebe ich denn so wenig mit Jesus? Ich möchte das ja. Also ich möchte ja Dinge mit Jesus erleben, aber irgendwie passiert nichts. Und ich glaube, man kann das ganz einfach runterrechnen hier, wenn man diese Bibelstelle anschaut, vertraust du zu wenig. Vielleicht reagierst du nicht auf diese Impulse, schreib dieser Person mal einen Brief oder bet mal für diese Person, obwohl du die gar nicht kennst. Oder was auch immer. Vertraust du ihm wirklich? Wisst ihr, es gibt manchmal so Leute, so, die würden gern klettern oder die sagen, ich bin da voll begeistert davon, ja, aber ich würde gern so viel mehr klettern und gerne besser werden. Und dann sagst du, ja komm, dann gehen wir mal klettern. Und dann dauert es 3 Monate, bis du überhaupt einen Termin gefunden hast. Und sagst, ja, du hast doch gesagt, das ist dir so wichtig. Ja, und dann schaffst du es und dann gehst du mal zusammen klettern. Und dann sagt er, ah ja, willst du nicht vorklettern? So, geh du mal vor, ja, und ich guck mal ein bisschen zu. Und jetzt fängt es ja auch an zu regnen, sollen wir nicht lieber heimfahren oder so. Und jetzt habe ich ja auch gar keine Übung mehr und auf einmal merkst du, ja, will der eigentlich oder was ist das? Ja. Vertraust du wirklich? Ja, ich habe gesagt, du musst beim Klettern immer wieder vertrauen. Das ist immer wieder du hast immer wieder dieses Adrenalin, du könntest stürzen, aber du weißt, du wirst aufgefangen. Aber wenn du dann dran bleibst und sagst, hey, ich will das erleben und immer nur sagst, ja, theoretisch weiß ich auch, wie das geht und so und du musst immer wieder anfangen, du musst der Erste sein, der sagt, ja, ich kletter vor, ich mache das jetzt, ich will das erleben, auch wenn es mich jetzt mal Überwindung kostet, das ist jetzt vielleicht mal schwer und die ersten Meter sind wackelig, aber dann merkst du, ja, das funktioniert. Wisst ihr, so ist es mit Jesus, du kannst ihn faszinierend finden und du kannst auch andere Kletterer faszinierend finden und denkst, boah, was die alles machen, ja, wenn ich nur so viel Zeit hätte und wenn ja, mit den Voraussetzungen. Will ich kurz noch erzählen vom Bergsteigen im letzten Sommer. Da war ich in der Schweiz mit meinem Freund im Chor und wir haben gerade den Abstieg gemacht nach ganz vielen Bergen, die wir bestiegen haben in einer Woche und wandern da so runter und auf einmal hält ein Mann mit dem Fahrrad, der fährt da den Weg runter, hält neben uns an und sagt, seid ihr echte Bergsteiger? Hat er gefragt. Ich sage, komische Frage. Er sagt, ja, also wir waren Bergsteigen und ja, wo wir denn überall waren und so, und ihn interessiert das voll. Und da haben wir die ganzen Berge aufgezählt und hat eigentlich keinen Gipfel wirklich gekannt, obwohl er in der Region auch Urlaub gemacht hat. Er findet das interessant und er liest da ganz viele Bücher drüber. Und ja, was war denn so die krasseste Geschichte, die ihr in den Bergen erlebt habt? Wenn einer so eine Frage stellt, dann weißt du, der hat überhaupt keine Ahnung vom Bergsteigen. Das entlarvt meistens schon ganz am Anfang. Und ich habe so gemerkt, dass das ist so ein Typ, der ist da völlig begeistert davon, aber hat keine Ahnung. Ja, der hat keine Ahnung, wovon ich spreche. Und jetzt kannst du dem erklären, wo du überall hochgeklettert bist und was du alles gemacht hast. Der kann das überhaupt gar nicht nachvollziehen. Der weiß nur, ah ja, hoher Berg, da bist du irgendwie hoch. Er weiß nicht, was es bedeutet. Die Gletscherspalten und alles und wie gefährlich das oder wie gefährlich das auch nicht ist. Für die Leute ist das dann immer, man begibt sich halb in den Tod. Das sehe ich ein bisschen anders. Aber vielfach ist das für die Leute dann so unvorstellbar. Und je krasser die Geschichte ist, desto mehr wirst du gefeiert. Und ich glaube, so war das auch bei Jesus, aber Jesus braucht keine Fans, die sagen, oh wunderbar, was du alles kannst und erlebt hast und für mich tust. Das ist manchmal so, wenn man dann beim Bergsteigen auf der Hütte sitzt, ja, und da sitzt da so der Bergführer und erzählt Geschichten und die Leute wollen immer mehr rausquetschen, ja, was war denn so das Krasseste, was du erlebt hast? Und ja, es ist wie, die Leute haben das erwartet, wie so ein Bergführer, der da sitzt und seine Bergabenteuer erzählt und dabei am besten noch einen ausgibt, ja, so wie Jesus, Brot und Fische, ja, am besten, ja, Lokalrunde für alle, wunderschön, alles gemütlich, ja, und wir hören schöne Geschichten von Jesus, dem größten Bergführer. Nein, er stößt die Leute vor den Kopf. Wisst ihr warum? Weil er sagt, jetzt ist die Zeit der tollen Geschichten vorbei. Jetzt geht's darum, dass du mitkommst. Auch wenn du es nicht verstehst und wenn das alles eine Nummer zu groß für dich ist, für deinen Verstand, für dein Können, für deine Gaben. Ja, das ist wie wenn Jesus sagt, wir besteigen jetzt den Berg und du sagst, das kann ich nicht. Jesus sagt, komm mit, ich erzähle dir jetzt keine Geschichten mehr. Ja, es ist vorbei. Komm mit mir. Ich binde dich ans Seil, binde dich an mich dran und ich zeige dir, wo wir hingehen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so Bergsteigerfilme gesehen habt. Im Fernsehen, das ist eine Sache vielleicht außer dem Seil, was immer vorkommt. Das ist das Fernglas. Oder am besten noch so ein Fernglas mit Stativ vor den Leuten, die unten stehen und gucken, was die Typen in der Wand da machen. Ja. Das war auch in dieser Woche, als wir da bergsteigen waren. Da waren wir auf der Hütte und da kamen so die Leute aus dem Tal hoch zur Hütte zum Bier trinken und so. Und die hatten dann Fernglas dabei. Und gucken da die ganze Zeit, Augen da in die Wand rein und sagen, oh, da sind zwei und so. Und es hat einen halben Meter Neuschnee gehabt, das heißt, die hatten ziemlich viel Arbeit, sich da den Hang hochzuwühlen. Und man hat dann geguckt, oh, schaffen die das und so weiter. Und oh, jetzt ist ja auch schon spät, kommen die überhaupt noch runter? Und als es dann dunkel war, waren immer noch die Stirnlampen da. Also da haben zwei Leute ein Abenteuer erlebt. Ganz alleine da oben bei einem halben Meter Schnee. Haben es dann auch wieder runtergeschafft und ich habe dann gefragt, können wir das Fernglas mal haben, der Cornelius und ich, und haben da auch mal da hochgeschaut und haben gedacht, oh, ist ja wunderbar, jetzt haben die Hälfte vorgespurt, jetzt können wir es morgen probieren und die andere Hälfte weiterspuren, dann kommen wir sogar zum Gipfel. Und wir unterhalten uns so darüber und für viele war das so unvorstellbar. Und ich glaube, so ist es für viele auch beim Christsein. Sie haben ein schönes Fernglas in der Hand, ja, und sitzen auf der entspannten Hütte und schauen zu, wie die anderen sich da so abmühen. Und feiern auch, wenn die anderen, ja, wenn du es dann zum Gipfel geschafft hast und so, oh, wow, was du alles gemacht hast, was du für Jesus gemacht hast, was du alles mit Jesus erlebst immer. Und sitzen da mit ihrem Fernglas. Wer Jesus nachfolgt, der setzt sich vielen Gefahren aus. Ich glaube, Christsein ist gefährlich. Weil du wirst immer wieder herausgefordert. Du wirst herausgefordert, dein Handeln immer wieder zu reflektieren. Du wirst herausgefordert, Menschen zu vergeben. Du wirst herausgefordert, mit deinem Geld verantwortungsvoll umzugehen. Du wirst herausgefordert, zu diesem Jesus zu stehen, wenn alles oder jeder dagegen spricht. Die Liste kann man noch weiter fortsetzen. Christsein ist gefährlich, da bin ich von überzeugt. Du begibst dich aus deiner Komfortzone heraus. Jesus, wir haben dir vertraut und wir wurden nicht enttäuscht. Das ist das, was Petrus sagt. Und er sagt dann später, du hast Worte des ewigen Lebens. Mit weniger gibt sich Petrus nicht zufrieden. Und wenn du das bei Jesus noch nicht gefunden hast, dann fordere ich dich auf, ihm mal wirklich zu vertrauen. Das ist das, worauf es ankommt, ist das ewige Leben. Wenn Jesus für dich noch der Moralapostel ist, der Spielverderber, der Asket oder der Gleichgültige oder vielleicht der Investmentbanker, der deinen Wohlstand mehren soll, dann bist du ihm noch nicht wirklich begegnet. Dann vertraust du ihm noch nicht. Dann sitzt du immer noch mit dem Fernglas auf der Hütte und beobachtest so, was die anderen Christen vielleicht so machen und hast immer was zu meckern. Das ist ja auch immer so. Da sitzen die Leute da unten, die noch nie Bergsteigen waren und sagen dann, oh, wären die doch früher losgegangen, hätten die das und hätten die das. Die haben dann immer tolle Ideen, ja. Und selbst überhaupt keinen Plan von dem, was da passiert. Leg das Fernglas aus der Hand und folg diesem Jesus nach auf Leben und Tod. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Wisst ihr, Petrus hat viele Fehler in seinem Leben gemacht, auch als er Jesus nachgefolgt ist. Aber er hat an der richtigen Stelle investiert, in seine Beziehung zu Jesus. Und wenn du von Jesus Brot und Spiele erwartest, dann wirst du enttäuscht werden. Wenn du materiellen Wohlstand von ihm erwartest, dann wirst du auch enttäuscht werden. Und wenn du Religiosität von ihm erwartest, dann wirst du auch enttäuscht werden. Aber du wirst nicht enttäuscht werden, wenn du ewiges Leben von ihm erwartest. Dann wird Jesus dich niemals enttäuschen. Wollt ihr auch gehen? Willst du auch gehen? Das ist die Frage, die herausfordernde Frage von Jesus an uns und an dich heute. Was sind deine Argumente? Was sind deine Erlebnisse, die du mit Jesus hast? Nutz den Tag heute dazu, dir darüber mal Gedanken zu machen. Ich bete noch. Vater, ich danke dir für dein Wort. Es ist lebendig und es dringt durch in unser Herz und es hat die Macht, unser Handeln zu verändern, unser Denken, weil du derjenige bist, der dahinter steht. Ich danke dir für die vielen Dinge, die ich in meinem Leben mit dir erleben durfte, dass ich dir begegnen durfte, dass du mich zu dir hingezogen hast. Und das wünsche ich mir für jeden hier, dass wir Erlebnisse mit dir haben, dass wir Glauben leben und immer wieder Schritte tun, um dich zu erkennen. Das wünsche ich mir und ich bitte dich, dass wir das nächste Woche erleben dürfen, morgen schon, heute schon, dass wir nicht umsonst dir vertrauen, sondern dass Vertrauen auf dich sich immer lohnt und auszahlt, weil am Ende ewiges Leben auf uns wartet. Amen.